Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Nachtmagazin. Mediziner, Virologen hatten damit gerechnet, nun ist es eingetreten, das Coronavirus breitet sich weiter aus. Am Abend wird ein erster Fall aus Baden-Württemberg gemeldet. Ein junger Mann aus dem Kreis Göppingen, der vor kurzem in Norditalien war, ist positiv getestet worden. In dieser Klinik soll er im Moment liegen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber nach Nordrhein-Westfalen. Dort ist ein Ehepaar betroffen. Der Mann soll schwer erkrankt sein. Er soll unter Vorerkrankungen leiden. In der Region Heinsberg sollen Schulen und Kindergärten morgen geschlossen bleiben.
Der Mann wurde zusammen mit seiner Frau am Montagmittag in das Krankenhaus Erkelenz eingeliefert. Der Anfang 50-Jährige schwebe in Lebensgefahr, erklärte der Landrat. Das Ehepaar aus der Gemeinde Selfkant wird in die Uniklinik Düsseldorf verlegt. Bei der Frau ist noch nicht sicher, ob sie ebenfalls am Coronavirus erkrankt ist. Wie und wo sich der Mann angesteckt hat, kann noch nicht gesagt werden. Der Krisenstab des Kreises Heinsberg hat erste Konsequenzen gezogen. Am Mittwoch werden alle Kindergärten und Schulen geschlossen bleiben. Auch die kommunalen Verwaltungen sollen nicht öffnen. Zusammen mit dem Land müsse jetzt über weitere Schritte nachgedacht werden, heißt es.
Die ersten Maßnahmen vor Ort sind gefasst worden. Und was jetzt in den nächsten Stunden passiert, wird der Gesundheitsminister sehr zeitnah, nachdem dann alle verfügbaren Informationen wirklich ausgewertet sind, auch der Öffentlichkeit vorstellen.
Ärzte und Pflegepersonal des Erkelenzer Krankenhauses, die an der Behandlung des Patienten beteiligt waren, wurden vom Dienst befreit.
Und damit zum ersten Fall aus Baden-Württemberg. Sebastian Dehliger in Stuttgart, was wissen Sie zur Stunde über diesen Fall?
Also die Meldung ist ja noch nicht alt. Die Behörden haben sie herausgegeben, sofort nachdem er bekannt geworden war. Was wir wissen ist Folgendes. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, der Urlaub gemacht hat in Norditalien, in Mailand. Als er zurückgekommen ist, hat er offenbar grippeähnliche Symptome empfunden und sich sofort in Behandlung begeben ins Gesundheitsamt, die einen Abstrich gemacht haben, ihn untersucht haben und das dann eben auch gemeldet haben, dass hier in Baden-Württemberg die erste nachgewiesene Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in diesem Land vorliegt. Er ist mittlerweile in ein Krankenhaus gebracht worden, das sich auf solche Fälle vorbereitet hat. Eigentlich war überlegt worden, ob man ihn isoliert bei sich zu Hause. Davon hat man aber offenbar Abstand genommen. Aber seine Kontaktpersonen, die dort wohnen, sind unter ständiger Beobachtung. Der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg hat seinen Urlaub unterbrochen und will morgen eine Pressekonferenz geben. Morgen um 12 hier in Stuttgart. Dann werden wir Näheres erfahren.
Ganz herzlichen Dank für diese Informationen, Sebastian Dehliger nach Stuttgart. Ja, der junge Mann war also in Mailand. Viele sind gerade ja in Europa unterwegs, auch auf Urlaubsreisen in die Sonne. Und so hat das Coronavirus scheinbar ein leichtes Spiel. In einem Hotel auf Teneriffa sitzen im Moment 1000 Touristen fest, denn das Hotel wurde unter Quarantäne gestellt. Ein Gast aus Norditalien war auf Corona positiv getestet worden. Mittlerweile wurde ebenfalls bei seiner Frau eine Corona-Infektion bestätigt. Im Hotel müssen nun auch deutsche Urlauber ausharren, bis klar ist, ob es noch weitere Fälle gibt.
Das Hotel Costa Adeje Palace ist einer dieser Orte, an dem man den Stress des Alltags weit hinter sich lassen will. Ein 4-Sterne-Hotel mit direktem Strandzugang, Poollandschaft und Chill-Out-Terrasse. Heute beherrscht es die Schlagzeilen.
Wir hatten heute Morgen, als wir aufstanden, einen Zettel unter die Tür geschoben bekommen und auf dem stand ganz kurz und knapp in verschiedenen Sprachen, dass wir das Zimmer nicht verlassen sollen. Das Hotel wäre versiegelt und gesperrt und mehr haben wir erstmal nicht erfahren.
Im Hotel geht alles offensichtlich seinen normalen Gang, außer dass wir nicht raus können. Die Polizei steht an allen Zugängen, auch am Seiteneingang, durch den die Angestellten kommen. Nach dem Frühstück sei den Gästen mitgeteilt worden, dass sie sich wieder auf ihre Zimmer begeben sollten. Doch viele hätten die Anweisung nicht befolgt. Alle warten auf das Ergebnis des zweiten Tests, dem sich der Hotelgast aus Italien unterziehen musste.
Aus dem Internet auch haben wir erfahren, dass dieser Italiener hier im Hotel wohl seit 9 Tagen ist oder gewesen ist. Wir sind seit knapp 14 Tagen hier. Und langsam steigt doch die Angst hoch, was in 9 Tagen passiert sein kann, wie viele Menschen dieser Italiener wohl angesteckt hat und was da noch auf uns zukommt.
Der 69-jährige Arzt hatte sich gestern mit Fieber in einem Krankenhaus in Teneriffa gemeldet. Er kommt aus der Lombardei, wo besonders viele Fälle registriert worden sind. Ihm geht es offenbar gut. Die Klinik darf er allerdings nicht verlassen. So verlangen es die Sicherheitsprotokolle.
Ja, Italien ist im Moment am stärksten betroffen. Mehr als 320 Menschen sind dort mit dem Coronavirus infiziert. 11 Menschen sind gestorben. Die drängende Frage, wie geht man weiter vor? Mehrere EU-Gesundheitsminister haben sich dazu heute in Rom getroffen. Mit dabei natürlich auch Jens Spahn. Ja, wie sollen die Bürger geschützt werden? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Grenzen zum Beispiel sollen nicht geschlossen werden. In den abgeriegelten Städten in Norditalien wird derweil alles versucht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Der Karneval in Venedig hat ein behördlich verordnetes vorzeitiges Ende gefunden. Stattdessen auch auf Vaporettos Desinfektion in der Lagunenstadt aller Orten. Nicht allzu weit entfernt Bilder wie diese. Mehrere Gemeinden in Norditalien, in der Lombardei und Venetien sind zu streng bewachten Sperrzonen geworden. Menschen dürfen weder hinaus noch hinein. Tag 4 der Corona-Krise in Italien. Die offizielle Zahl der Infizierten ist nach Angaben des Zivilschutzes weiter gestiegen, auch die der Toten. Alle hatten Vorerkrankungen. Die italienische Regierung lud deshalb heute die Gesundheitsminister mehrerer EU-Staaten nach Rom. Das Ziel: Abstimmung und gemeinsames Vorgehen.
Wir sind gemeinsam der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt Reisebeschränkungen oder gar das Schließen von Grenzen keine angemessene, verhältnismäßige Maßnahme wäre.
Trotz der Gemeinsamkeit der EU-Minister, auch in Süditalien kam das Virus heute an. Im sizilianischen Palermo wurde eine Frau aus der Lombardei kommend positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Aus Sorge vor Ansteckung sind in vielen Städten Atemmasken in den Apotheken so gut wie ausverkauft und nur noch auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Zugang zu Krankenhäusern gibt es in den Krisenregionen nur noch nach Vorkontrollen. Eigens dafür wurden Zelte als Schleusen aufgebaut. Sogar die Senatoren in Rom mussten sich heute beim Eintritt ins Hohe Haus untersuchen lassen. Mit der harten Linie unserer Gesundheitspolitik werden wir in den kommenden Tagen Erfolge bei der Eindämmung des Virus sehen. Die Börsianer aber sehen das offenbar anders. Die italienischen Indizes fielen heute erneut.
In China, im Herkunftsland von Corona, setzt man nun auf die totale digitale Überwachung. Die Bürger müssen per Smartphone-App melden, ob sie gesund oder krank sind. Und auf Karten wird mit diesen Daten dann genau angezeigt, wo Corona-Infizierte leben. Und das scheint anzukommen in einem Land, in dem die Bevölkerung Kontrolle und Überwachung gewohnt ist.
Mehr als die Hälfte aller Überwachungskameras weltweit sind in China installiert, geschätzt fast 400 Millionen. Die Staatsführung setzt auf lückenlose Kontrolle, in der Coronavirus-Krise mehr denn je.
Die Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen oder eben an den ganzen Bahnhöfen und so weiter hat jetzt hier natürlich eine wichtige Rolle gespielt, wenn es darum geht nachzuvollziehen, wo haben sich den Menschen überhaupt denn im Land hin überwegt. Also wer hat eventuell Infektionen wohin gebracht. Und da wird eben sehr stark drauf zurückgegriffen. Das sieht man auch ganz gut an den Apps, die jetzt entwickelt wurden.
Eine dieser Apps zeigt, in welcher Wohnanlage Corona-Infizierte leben. Hier im Haus müsste sich laut App ein Fall befinden. Viele finden so eine Überwachung wichtig. Es ist gut, dass diese Informationen bekannt gegeben werden. Je detaillierter, desto besser. Ich denke, die Karte dient der Gesellschaft und hilft allen Bürgern. Mit dem Taxi durch Shanghai. In der Millionenstadt soll jeder Fahrgast einen QR-Code scannen und sich per App mit Telefonnummer registrieren. Eine neue Überwachungsmaßnahme, damit die Behörden wissen, wer, wann, wo unterwegs war. Pfarrer Zhang Yanlei findet das richtig. Ich habe diesen QR-Code jetzt seit heute im Taxi angebracht. Das hilft uns dabei, diese Epidemie einzudämmen. Hangzhou, noch eine Millionenmetropole mit Straßensperren, Fiebermessen und einer App. Nur bei wem der grüne Gesundheitscode auf dem Handy erscheint, darf weiter. Rot bedeutet anhalten und 2 Wochen in Quarantäne. Immer mehr Städte führen diesen Gesundheitscode ein und jeder muss seine Daten preisgeben. Gesundheitszustand, Aufenthaltsorte, Persönliches. Überwachung und Kontrolle auch ganz herkömmlich ohne Apps an Chinas zahllosen Checkpoints. Auch das ist Krisenrealität, denn die kommunistische Partei setzt auf Helfer, die sie bis in den letzten Winkel des Landes hat.
Das große Netzwerk auch an Parteikomitees in den Wohnvierteln, was mobilisiert werden kann, so dass man dadurch Präsenz zeigt, nicht wahr? Also wenn Sie da jemanden vor sich haben, wo Sie nicht nur einfach online irgendwie Datenspuren hinterlassen, sondern sich eintragen müssen, ehrlich sein müssen, wo Sie waren, was Sie gemacht haben, das vermittelt ja auch einfach staatliche Präsenz.
Staatliche Präsenz auch bei der Propaganda. Ein Online-Video vom Ministerium für öffentliche Sicherheit zeigt eine Polizeiübung. Die Botschaft, wer sich bei einer Kontrolle widersetzt, wird von Spezialkräften eingefangen. Noch mehr Propaganda im Staatsfernsehen. Ärzte und Pfleger mit angeklebtem QR-Code in einer Klinik in Wuhan, der Stadt mit den meisten Corona-Toten. Patienten scannen den Code und können dann in der Klinik-Chatgruppe ihre Sorgen loswerden. Alles digital, alles überwachbar. Je größer die Krise, desto größer scheint in China die Sorge vor Kontrollverlust.
Zurück nach Deutschland. Es hatte heute so ein bisschen was von Hase- und Igel-Spiel. Eigentlich sollte es sein Tag werden. Friedrich Merz hatte geladen zur Pressekonferenz, um mitzuteilen, dass er offiziell seinen Hut um den CDU-Vorsitz in den Ring werfen wird. Er wollte, um im Bild zu bleiben, der Hase sein. Dann aber kam der Igel um die Ecke und rief, überraschend, wir sind schon da, wir kandidieren als Team. Armin Laschet um den Vorsitz und Jens Spahn als sein möglicher Stellvertreter.
Gewonnen haben die beiden zwar noch nicht, aber heute waren sie zumindest Erste. Armin Laschet und Jens Spahn lagen mit ihrer Pressekonferenz vor Friedrich Merz. Immerhin 90 Minuten. Die große Wendung, Jens Spahn nimmt sich selbst aus dem Rennen. Er und Laschet jetzt ein Team.
Klar ist, es kann nur einen Parteichef geben. Das bedeutet auch, dass jemand zurückstecken muss. Wenn alle ihre persönlichen Ambitionen absolut stellen, ist Zusammenarbeit und Zusammenhalt schwierig. Ich werde daher nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz.
Dabei hatten die beiden in der Vergangenheit häufig unterschiedliche Positionen. Kann ein solches Kräftebündeln trotzdem funktionieren? Für Laschet muss es das sogar.
Du hast es beschrieben, wir waren nicht immer gleicher Meinung in den letzten Jahren. Aber das ist Volkspartei CDU, das trotzdem zusammenzuführen und sich darauf zu verständigen, was jetzt für Deutschland notwendig ist und was für die CDU notwendig ist.
Kein Entweder-Oder also, sondern ein Und.
Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands.
Spahn hat sich einen Ruf als Merkel-Kritiker erworben, Laschet dagegen als Unterstützer. Als gemeinsame Spitze erreichen sie den konservativen und den liberalen Flügel der CDU. Möglicherweise ein Vorteil gegenüber ihm, Friedrich Merz. Er machte seine Kandidatur direkt im Anschluss öffentlich und positioniert sich klar anders als seine Vorredner.
Vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU.
Wie seine Vorstellung von Erneuerung aussehen könnte, deutet er bei Personalien an.
Im Falle meiner Wahl werde ich der Partei in jedem Falle eine Frau als Generalsekretärin vorschlagen.
Konkreter wurde Merz nicht. Und zumindest das hat er mit ihm gemeinsam. Norbert Röttgen, dritter Kandidat im Rennen. Der sagte heute, eine Partei, die sich Mitte nennt, müsse auch die Mitte abbilden. Auch im Team.
Ich bin ganz sicher, es müssen mehr dazu gehören, wenn wir eine Mannschaft aufstellen wollen als CDU. Vor allen Dingen müssen Frauen dazu gehören. Eine Mannschaft wird es geben, aber es geht vor allen Dingen jetzt auch darum, wer ist der an der Spitze der Partei.
Ab heute ist es also ein offener Kampf um die Parteispitze. Wer es am Ende wird, entscheiden die Delegierten auf dem Sonderparteitag am 25. April.
Es sind diese Momente, die den Menschen Halt geben, Trost spenden sollen. Heute am frühen Abend kamen Hunderte im hessischen Volkmarsen in und vor der Kirche zusammen, um eben innezuhalten nach der Autoattacke auf den Karnevalsumzug. Die Zahl der gemeldeten Opfer ist heute noch einmal gestiegen. 61 Menschen, darunter viele Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 29-Jähriger war offenbar vorsätzlich in die Menschen gerast. Warum? Eine Antwort auf diese Frage gibt es am Tag danach noch nicht. Nur Erklärungsversuche.
Die Plätze in der Kirche reichen nicht aus. Hunderte sind gekommen, um bei einem Gottesdienst gemeinsam innezuhalten und ihre Verbundenheit zu zeigen. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ist am Abend nach Volkmarsen gekommen. Zwei Dinge sind ihm heute besonders wichtig.
Einmal, wir sind bei euch. Ich bin bewusst hier, ganz bewusst. Und zum anderen, Achtsamkeit, Wachsamkeit ja, aber Angst nein.
Es ist 3:15 gestern Nachmittag, als der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Volkmarsen anscheinend mit voller Absicht in die Menschenmenge rast. Mittlerweile haben sich weitere Verletzte gemeldet. Insgesamt sind es knapp 60, darunter mindestens 18 Kinder. Frank Mattner konnte seinen Sohn gerade noch so vor dem beschleunigenden Mercedes wegreißen.
Hätte ich mich 2-3 Sekunden später umgedreht oder nach meinem Sohn geguckt, er wäre miterfasst worden. Weil wie gesagt, unmittelbar, das war 1,50 Meter neben mir, das Kind ist erfasst worden. Und mein Sohn stand auf der Straße und hat sich gerade nach Bonbons gebückt, die gerade kurz vorher gestreut worden sind.
Heute, am Tag danach. Das knapp 7000 Einwohnerdorf in Nordhessen in Schockstarre. Viele Geschäfte bleiben geschlossen. Es herrscht Trauer. Keiner versteht so richtig, was passiert ist.
Das tut richtig weh. Und vor allem die Kinder, die können nichts dafür. Ja, also ich weiß nicht, was in den Menschen drin war. Keine Ahnung, ob Verzweiflung oder keine Ahnung. Ja, also mir liegt es immer noch nah.
Ich habe sie gesehen, wie die Verletzten eingeladen wurden. Sie sahen schlimm mitgenommen aus. Ein unverantwortlicher Mensch.
Fest steht, der 29-jährige Tatverdächtige aus Volkmarsen war nicht alkoholisiert. Sein Motiv ist noch immer unklar. Das Amtsgericht Kassel hat am Abend Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen versuchten Mordes.
Und wir kommen zum Sport. In der Champions League hat am Abend der FC Bayern Gelegenheit, Revanche für das verpatzte Finale von 2012 zu nehmen. Wir erinnern uns, damals verloren die Münchner in der eigenen Arena sehr unglücklich gegen den FC Chelsea. Heute gewannen die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel in London und das recht deutlich.
Es ist eine Machtdemonstration in London von Serge Gnabry und den Bayern. Das Viertelfinale ist zum Greifen nah.
Wir hatten vor dem Spiel schon viel Selbstvertrauen und haben einfach unsere Leistung zeigen wollen, zu der wir imstande sind. Und das haben wir abgespult und es ist natürlich schön, wenn es dann auch von dem Ergebnis so gut passt.
Von Anfang an beherrschte deutsche Meistergastgeber Chelsea Thomas Müller mit der größten Chance in der ersten Halbzeit. Nach der Pause erhöhen die Bayern das Tempo. Serge Gnabry und Robert Lewandowski mit perfektem Zusammenspiel die Führung nach 50 Minuten durch Gnabry. Lewandowski schießt nicht selbst, sondern bedient seinen Mitspieler ohnehin zu sehen. Keine 3 Minuten später sind es erneut Lewandowski und Gnabry, die Chelseas Abwehr auseinandernehmen. Gnabry so treffsicher wie beim letzten London-Besuch der Bayern.
Er steht auf dem Platz, um Tore zu erzielen. Also eine seiner größten Stärken ist sein Torabschluss. Und gerade den zweiten macht er sehr gut.
Chelsea demoralisiert und Bayern weiter im Turbo-Modus. Alphonso Davies läuft allen davon und sieht Lewandowski, der seinen starken Auftritt mit dem 3:0 krönt. Chelseas Marcos Alonso bekommt noch die rote Karte und fehlt beim Rückspiel in München wegen seiner Tätigkeit gegen Lewandowski.
Grundsätzlich spielt man ja immer gegen gute Mannschaften, deshalb so ein lockeres Weiterkommen gibt es eigentlich nicht. Deshalb müssen wir trotzdem aufpassen, auch was in München passiert.
Ein Abend zum Genießen für die Bayern, die fast schon für die nächste Runde planen können.
Und wir kommen noch zum Wetter. Man hatte heute die Wahl zwischen hellgrauen und doch auch tiefdunklen Wolken. Und die zogen schnell weiter, denn in vielen Teilen des Landes war es erneut stürmisch. Wie es weitergeht, sehen Sie jetzt in den Aussichten.
Heute Nacht gibt es von Westen her wiederholt Schauer, die zum Teil kräftig sind und dann bis in tiefe Lagen Schnee bringen können. Am Tag bleibt es bei einem raschen Wechsel von dichten Wolken und Auflockerungen mit Regen, Schnee und Graupelschauern sowie kurzen Gewittern. Oberhalb von 500 Metern wird es winterlich. Im höheren Bergland am Tag maximal 0, im Nordwesten bis zu 7 Grad. Morgen Nacht Tiefstwerte von +2 bis -5 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Susanne Daubner meldet sich wieder mit der Tagesschau gegen 2.45 Uhr. Ihnen allen eine ruhige Nacht und einen schönen Mittwoch. Bis bald.